David und der Zwerg. Der berühmteste Kampf, den das Alte Testament beschreibt, findet nicht zwischen zwei Armeen statt, sondern zwischen zwei Menschen. Das war die Schlacht im sogenannten Eichental, manchmal auch Eichengrund genannt, das Tal von Ela. Und die beiden Personen waren David und Goliath. Ein kurzer Hinweis noch, bevor wir uns in dieses furchterregende Duell begeben. Ich möchte noch was anmerken, dass der Schlacht vorausgeht. Da spricht Gott der Herr zum Propheten Samuel über den älteren Bruder von David Folgendes. Lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist. Er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt, aber ich sehe ins Herz. Wir Menschen sind diesem Problem tatsächlich unterworfen. Wir werden beeindruckt oder auch nicht. Von Einzelnen aufgrund ihrer äußeren Erscheinung. Und daraus schließen wir dann auch auf ihr Inneres. Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass in den ersten paar Sekunden, wenn hier jemand sozusagen in die Öffentlichkeit tritt, wir uns eine Meinung darüber bilden, wer da oben steht, wie er da steht und so weiter und so fort. Was danach kommt, ist nur noch hinzugefügt. Aber die ersten Sekunden entscheiden zum Beispiel. Wenn diese Feststellung Gottes je stimmte, dann in der Geschichte von diesem Kampf. Goliath hatte alles, was normalerweise beeindruckt, furchterregend und verängstigend ist. Aber David war die Fähigkeit verliehen worden, mit Gottes Augen zu sehen. Er war weder beeindruckt noch verängstigt. Wie groß auch immer der Riese sein mag, Gott ist immer noch größer. Wie stark er auch sein mag, Gott ist der Allmächtige. Im Folgenden arbeiten wir uns jetzt nach und nach durch diesen Text. Wer mitlesen möchte, in seiner eigenen Bibel oder zu Hause nochmal, 1. Samuel 17. Wir kümmern uns zunächst einmal um das Schlachtfeld. Die Philister zogen ihre Streitmacht bei Socho im Gebiet des Stammes Juda zusammen. In Ephes-Damim zwischen Socho und Aseka hatten sie ihr Lager. Saul bot alle wehrfähigen Männer Israels auf und ließ sie im Eichental das Lager beziehen. Als die Israeliten zum Kampf antraten, stellten sich am Abhang des Tales auf. Am gegenüberliegenden Abhang standen die Philister. Dazwischen lag die Talsohle. Das Eichental war keine enge Schlucht, wie wir uns vielleicht vorstellen, sondern hatte eher einen weiten Talboden. Im Altertum war es ungefähr 1,5 Kilometer breit und zur Mündung der Talsohle hin noch weiter geöffnet. Und am Grund des Tales oder dieses Einschnittes, da verlief dann der Fluss oder Bach, aus dem David später die Steine für seine Schleuder entnahm. Auf der einen Seite lag ein großer Abhang, wenigstens 800 Meter breit, und gegenüber ein weiterer riesiger Abhang, auch ungefähr 800 Meter breit. Und auf einem der Hänge lagerte die israelische Armee, auf dem anderen die der Philister. Soweit der Hintergrund. Die Hauptperson, da ist zunächst einmal Goliath. Und der war von seiner Größe und Erscheinung so eindrucksvoll, dass der Autor dieser Stelle ihn tatsächlich im Detail beschrieb. Da trat aus den Reihen der Philister ein einzelner Krieger hervor. Er hieß Goliath und stammte aus Gath. Er war über 3 Meter groß. Die Basketballer würden sich um diesen Typen reißen. Und wenn wir uns zu seiner Körperlänge noch die Arme hinzurechnen, dann mögen wir uns vorstellen können, was für ein eindrucksvolles Geschöpf er gewesen sein muss. Aber noch mehr. Und trug einen Helm, einen Schuppenpanzer und Beinschienen, alles aus Bronze. Der Panzer allein wog mehr als einen Zentner. Er hatte ein bronzenes Krummschwert geschultert. Der Schaft seines Spießes war so dick wie ein Weberbaum und die eiserne Spitze wog fast 14 Pfund. Ein Soldat trug den großen Schild vor ihm her. Er trug also ein, was wir Kettenhemd nennen würden, von der Schulter bis zum Knie. Aus solchem Material mindestens 5000 Bronzeschekel, also der hier erwähnte Zentner, mehr als 50 Kilogramm. Und das war nur das Kettenhemd. Ein Bronzehelm, bronzene Beinschienen und so weiter. Die Spitze seines Speers allein wog 7 Kilo. Und um dem Ganzen noch einen draufzusetzen, lief vor dem Typen noch sein Schildträger her. Mit einem mannshohen Schild, der Goliath wohl besonders vor Pfeilen schützen sollte. Auch wenn du dich normalerweise nicht für ein solches Schlachtengemälde interessierst, kannst du dir vielleicht ein wenig vorstellen, wie furchterregend der Anblick gewesen sein muss, wenn dir dieser Typ entgegenkommt und dir ans Leben will. Irgendwie unklug, sich dem allein zu stellen. Und dann schreitet dieser Riese zur Tat, wenn auch zunächst mit Worten. Warum stellt ihr euch zur Schlacht auf? Ich stehe für die Philister und ihr steht für Saul. Wählt einen von euch aus. Er soll zu mir herabkommen und mit mir kämpfen. Wenn er mich besiegt und tötet, werden wir eure Sklaven. Wenn aber ich siege und ihn töte, müsst ihr unsere Sklaven werden und uns dienen. Das war eine Taktik, die in der damaligen östlichen Welt recht weit verbreitet war. Ein Kampf von Stellvertretern. Die Armee des Gewinners hätte dann alles gewonnen. Jetzt fällt im weiteren Verlauf auf, dass Goliath diesen Vorschlag nicht nur einmal machte und dann wieder wegging, sondern er brachte seine Herausforderung 40 Tage lang vor. Keine Ahnung, ob die keinen festen Zeitplan hatten, aber es heißt, 40 Tage lang trat Goliath morgens und abends vor und forderte die Israeliten zum Zweikampf heraus. Über einen Monat lang kam er herausstolziert, stellte sich in voller Größe und Kraft zur Schau, als ob jemand es wagen würde, sich ihm zu stellen. Wie oft treffen wir im praktischen Leben solche Riesen? Zum Beispiel Riesen der Sorge und der Furcht. Und die kommen nicht nur einmal. Die schlagen Tag ein, Tag aus auf dich ein. Und sie brüllen quer durch dein persönliches Eichental auf dich ein. Unablässig versuchen diese Riesen, dir Angst einzujagen. Die zweite Person, die zweite Hauptperson ist David. Oben in den Hügeln Judäas, circa 20 Kilometer Luftlinie vom Eichental entfernt, hütet unterdessen ein Teenager namens David die Schafe seines Vaters. Er war zu jung, um in der Armee zu kämpfen. Vermutlich wusste David auch wenig darüber, worum es darüber überhaupt ging, was da passierte zwischen Israelis und den Philistern. Die Altersfragen waren viel wichtiger. Kein Livestream, kein Insta oder TV brachte die Ereignisse kurzfristig Abendnachrichten ins Haus. Was er sicher wusste, war, dass seine drei ältesten Brüder dort in der Armee Sauls kämpften. Davids Vater war natürlich sehr besorgt um seine drei Ältesten. Das kann ich sehr gut nachempfinden. Also rief er seinen jüngsten Sohn zu sich und sagte, David, ich möchte, dass du für mich einen Botengang machst. Der sollte nicht kämpfen. Der will ja nicht noch einen weiteren Sohn da in der Armee sehen haben und Gefahr laufen, ihn zu verlieren. Er sollte nur gesandt sein, um den Brüdern ein paar Erfrischungen zu bringen, sich zu vergewissern, dass es ihnen gut ging. Und sie wissen zu lassen, dass ihr Vater sich Gedanken machte. An diesem Morgen stand David früh auf, überließ seine Herde einem anderen Schäfer, tat genau das, worum sein Vater ihn gebeten hatte. Als er zum Lager kam, rückte das Heer geradeaus und stellte sich zum Kampf auf. Die Männer stimmten den Schlachtruf an. Was wohl in Davids Seele vorging, als er über die letzte Kuppe kam und das Heer unter sich erblickte. Ob er vielleicht da stand mit offenem Mund und starrte und beeindruckt war? Es muss ja aufregend und erschreckend zugleich gewesen sein für diesen jungen Mann, der Jahre seines Lebens viel Zeit damit verbracht hatte, bis dahin einsam in den Hügeln auf die Schafe aufzupassen, mit niemand anderem in der Gesellschaft als Schafe, als Blöcken und andere Hirten. David ließ also sein Gepäck bei der Lagerwache, lief an die Front zu seinen Brüdern und fragte, wie es ihnen gehe. Und während er mit ihnen sprach, trat wieder der Philister Goliath hervor, forderte die Israeliten zum Zweikampf heraus. Und David merkte, wie eine Unruhe das Heer Israels durchzog. Und jeder um ihn schien rückwärts zu gehen. Sobald die Männer Israels den Philister sahen, bekamen sie große Angst und wichen vor ihm zurück. David schaut über das Schlachtfeld und sieht diesen Riesen von einem Kerl, eingepackt in seine Rüstung, der Drohung und Verachtung und Flüche über den Gott Israels ausspricht. Und das brachte Davids Blut in Wallung. Niemand redet so ungestraft über den Gott Israels, dachte er bei sich. Weshalb kämpft denn hier keiner? Zur Erinnerung, das ist der 41. Tag, in dem das Heer diese Herausforderung erlebt. Aber der erste Morgen, an dem David das erlebt. Nun, Saul hatte sich einen vermeintlich schlauen Plan ausgedacht, einen Anreiz, damit jemand gegen diesen Riesen kämpfen würde. Das Problem war, dass er der Einzige im Heer Israels war, der eigentlich hätte es vielleicht mit Goliath aufnehmen können. Die Bibel berichtet, dass Saul seine Landsleute um mehr als Haupteslänge überragte. Und er war der Anführer der Armee und er war der König. Man könnte ihn einen Realisten nennen, aber hier agierte er als Feigling. Er lebte nicht nach Gottes Geboten und er vertraute null auf Gott, dass dieser ihm den Sieg geben würde. Und deshalb hat er einen Plan ausgeweitet, der hoffentlich jemand bewirken würde, in den Ring zu steigen. Er versprach dem Mann, der Goliath umbrächte, Reichtümer, Steuerfreiheit für das Haus, das Vaterhaus des Helden, eine sichere Verbindung zum Königshaus durch die Ehe mit einer seiner Töchter. Ich weiß nicht, ob die Tochter tatsächlich die Belohnung war, aber große Reichtümer, dauerhafte Steuerfreiheit, Beziehung zum Königshaus, das wären auch heute sehr verlockende Angebote. Aber sie genügte nicht. Da bot sich kein Freiwilliger an. Wir wollen aber festhalten, dass es allerhand Anreize gab, aber nichts wirkte. Nichts war eine so große Motivation, in diesen Ring zu steigen, diesen Kampf aufzunehmen. Als Davids ältester Bruder Eliab ihn so mit den Männern reden hörte, wurde er zornig und sagte: Was hast du denn hier zu suchen? Unsere kümmerlichen paar Schafe lässt du allein in der Wildnis. Wer wird nun auf sie aufpassen? Ich weiß, wie vorwitzig du bist. Ich kann mir schon denken, was dich hergetrieben hat. Du bist gekommen, um einmal den Krieg zu sehen. Eliab, der ältere Bruder, der hatte zugesehen, wie sein jüngerer Bruder David gesalbt wurde, von Propheten Samuel König zu werden. Der Jüngere wird mehr gesegnet als der Ältere. Das ist oft schwer für diesen zu verdauen. Eliab erinnerte sich, dass es sein kleiner Bruder gewesen war, der von Samuel, dem größten Priester und Propheten, gesalbt worden war. Und nun lässt er seinen Frust seinen jüngeren Bruder spüren. Warum bist du eigentlich wirklich gekommen? Mit anderen Worten, er stellt Davids Beweggründe in Frage. Sag mal, David, was ist dein wahrer Grund, hier aufzutauchen? Dann will er David eigentlich nur demütigen. Hey David, wo hast du denn die Handvoll Schafe gelassen? Er will ihn an seinen Platz in der familiären Hackordnung erinnern. Und als drittes wird er schlicht und einfach gemein. Mit meinen Worten, ich kenne doch deine Frechheit und Durchtriebenheit. Du bist nur wegen der Spannung gekommen, aus Neugier. Du wolltest nur die Schlacht sehen. Diese Anekdote ist durchaus aufschlussreich, weil sie uns zeigt, wie schnell wir bereit sind, im Leben anderer unsere eigene Schuld zu entdecken. Wer hatte denn das wirklich boshafte Herz? Ein Durchschnittsbruder würde vielleicht inzwischen einen dicken Hals bekommen haben, die Ärmel hochkrempeln und ob dieser Demütigung alle Energie einsetzen, um dem Älteren ordentlich auf die Glocke zu geben. David scheint sich aber weiterhin nur um Goliath zu kümmern. Als wollte er sagen, hör zu, ich habe nur eine Frage gestellt. Lass uns doch zum Eigentlichen übergehen. Schau mal, da ist der Riese. Und so wendet er sich ab. David wusste, wen es zu bekämpfen galt und wem man sich selbst überlassen kann. Das erfordert viel Weisheit, weise Entscheidungen, an welcher Front wir wirklich kämpfen müssen. Hier zum Beispiel galt es für David aufzupassen, keine Scheinschlachten in den eigenen Reihen zu schlagen. Und auch wir müssen ab und zu aufpassen, nicht unnötige Schlachten in den eigenen Reihen zu schlagen, während der wahre Feind unserer Seelen schier unbedrängt nicht den Krieg, aber Schlachten an wirklichen Fronten gewinnt. Als Saul hörte, welche Fragen David gestellt hatte, sandte er nach ihm. Daran erinnern, Saul war der Typ, der zu feige war, selbst zu kämpfen, sich das aber nicht eingestehen wollte. Mein König, sagte David, lass dich von diesem Philister nicht einschüchtern. Ich werde mit ihm kämpfen. Unmöglich, das kannst du nicht, erwiderte Saul. Du bist ja fast noch ein Kind. Und er ist ein Mann, der von Jugend auf mit den Waffen umgeht. Und darauf beschreibt David dem König, wie Gott sich in der Vergangenheit als treu erwiesen hat in seinem Leben. Wenn er David half, Löwen und Bären zu vertreiben, ja zu töten, wenn sie den Schafen zu nahe kamen. Der Herr hat mich vor den Krallen der Löwen und Bären geschützt. Er wird mich auch vor diesem Philister beschützen. So oft, wenn wir unserem persönlichen Riesen gegenüberstehen, vergessen wir, woran wir uns erinnern sollten. Und wir erinnern uns an das, was wir vergessen sollten. Wir vergessen, woran wir uns erinnern sollten, und wir erinnern uns an das, was wir vergessen sollten. Das heißt, wir denken an unsere Schwächen und Niederlagen. Aber wir erinnern uns viel seltener oder gar nicht mehr an die mit Gott errungenen Siege. Nicht so David. Er sagt, Saul, weißt du, warum ich Goliath bekämpfen kann? Weil derselbe Gott, der mir Kraft gab, Löwen und Bären zu besiegen, mir Kraft über Goliath geben wird. Gott verleiht mir Kraft und Sieg. Kein Raum für Selbstmitleid. Das ermöglichte Saul, aus seiner misslichen Lage herauszukommen. Daher sagte er, geh, möge der Herr mit dir sein. Ist doch bemerkenswert, wie wir Christen und andere Menschen geistliche Floskeln gebrauchen können, um die Leere unseres eigenen Lebens zu übertünchen. Saul jedenfalls kannte sie scheinbar alle, diese Redensarten. Und dann fügt er noch schnell hinzu, Moment noch, David, wir müssen dich für den Kampf ausrüsten. Und Saul kleidete David in seine Gewänder. Nochmal eine großherzige Geste Sauls, nur um zumindest seinen Beitrag öffentlich zu machen. Aber an den Sieg Davids glaubte er in keiner Weise. Also da ist Saul mit seinen geschätzten 1,70 Meter, sagen manche Wissenschaftler, zurückrechnen, Entwicklung und so weiter und so fort. Ein damals sehr großer Mann. Dort David mit vermuteten 1,50 Meter. Doch Saul schleppte all seine schweren Rüstungsteile herbei und sagte, zieh das an, David. Er gibt David sein Schwert, aber es ist so lang, dass David das Ding nicht einmal halten kann. Er lässt seinen übergroßen Helm auf Davids Kopf, plopp, das wackelt, das schiebt. Jeder Motorradfahrer weiß, was soll er denn damit anfangen? Der hilft überhaupt nicht. Er wickelt den jungen Mann in sein weites Kettenhemd. Und dann antwortet David, Saul, ich kann in diesem Zeug nicht kämpfen. Ich kann mich nicht einmal daran bewegen. Ich bin es gar nicht gewohnt, mit diesem Zeug zu kämpfen. Danach ließ er Sauls Superschwert fallen und schlüpfte aus der mächtigen Rüstung. Was für den einen gut ist, muss für den anderen noch lange nicht angemessen sein. Wir versuchen häufig, anderen unsere Rüstung anzulegen oder uns eine fremde Rüstung überzustreifen. Aber so kann man nicht kämpfen. Es bedeutet immer einen großen Durchbruch im Leben zu entdecken, dass du selbst sein darfst. Dass Gott dich gebraucht mit dem, was du bist und hast. Keiner funktioniert gut, wenn er die Rüstung anderer Leute anhat. So steht David nun da, ausgezogen bis auf seine eigene einfache Kleidung, bewaffnet mit seiner einfachen Schäferwaffe, einer Schleuder, fertig zum Kampf. Im Bachbett sucht er 5 glatte Kieselsteine und steckte sie in seine Hirtentasche. In der Hand hielt er seine Schleuder, so ging er dem Philister entgegen. Gott selbst will seinen Namen verherrlichen, wenn wir schwach sind. Wir müssen nicht beredt, stark oder gut aussehend sein. Wir brauchen nicht brillant sein, was immer das heißen mag. Wir müssen nicht alle Antworten aus dem Ärmel schütteln können, um von Gott gesegnet zu sein. Alles, worum Gott uns bittet, ist, dass wir ihm vertrauen, dass wir integer und voll Glauben vor ihm stehen, ehrlich. Und dann wird er für uns die Schlacht schlagen und er wird siegen. Gott wartet auf seinen Moment, wartet darauf, dass wir uns ihm anvertrauen, damit er uns mit Kraft ausstatten kann, um unseren Riesen zu begegnen. Nicht vergessen, immer noch ist Goliath ein Riese, ein sehr beeindruckender. Noch immer jemand, dessen bloße Gegenwart Eindruck macht. Und alles schien gegen David zu sprechen. Kein einziger Mann im Lager der Philister und sicherlich niemand von den Israeliten hätte auf David gesetzt. Aber David braucht ihren Rückhalt nicht. David braucht nur Gott, sonst niemanden. Dann hat er seine Steine aufgesammelt, nähert sich dieser Schäferjunge, diesem erfahrenen Kämpfer. Und dieser hält das Ganze für einen schieren Witz. Auch Goliath rückte vor, sein Schildträger ging vor ihm her. Als er nahe genug war, sah er, wer ihm da entgegenkam. Ein Halbwüchsiger, kräftig und schön. Er war voll Verachtung für ihn und rief ihm zu: Was willst du denn mit deinem Stock? Bin ich vielleicht ein Hund? Dann rief er den Zorn seiner Götter auf David herab. Komm nur her, spottete er, dein Fleisch will ich den Geiern und Raubtieren zu fressen geben. Doch David antwortete: Du trittst gegen mich an mit Säbel, Spieß und Schwert, ich aber komme mit dem Beistand des Herrn, des Herrschers der Welt, des Gottes, dem das Heer Israels folgt und den du verhöhnt hast. Er wird dich heute in meine Hand geben. Ich werde dich töten und dir den Kopf abschlagen. Und die Leichen der übrigen Philister werde ich den Vögeln und Raubtieren zu fressen geben. Dann wird die ganze Welt erkennen, dass das Volk Israel einen Gott hat, der es beschützt. David stand vollkommen ohne Angst vor diesem massigen Geschöpf, unbeeindruckt, keinesfalls eingeschüchtert. Dabei ist eingeschüchtert sein eine unserer Hauptkampffronten, wenn wir unseren Riesen gegenüberstehen. Sobald sie uns eingeschüchtert haben, kriegen wir oft keinen Ton mehr heraus. Unsere Gedanken verheddern sich. Wir vergessen, wie man betet. Wir widmen unser ganzes Augenmerk den Dingen, die gegen uns sprechen. Wir vergessen, wer mit uns ist, für wen wir stehen. Wir stehen da mit klappernden Zähnen und wackligen Knien. Aber David nicht. David sah nicht den Riesen an. Seine Augen ruhten fest auf Gott. Mit unüberwindlicher Zuversicht in seinen Worten spricht er: Auch die hier versammelten Israeliten sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer braucht, um sein Volk zu retten. Denn der Herr bestimmt den Ausgang des Krieges und wird euch Philister in unsere Hand geben. David lebte nach einem sehr einfachen Prinzip. Wer nichts beweisen will, hat auch nichts zu verlieren. Wer nichts beweisen will, hat auch nichts zu verlieren. Er versuchte nicht, irgendjemanden in der israelischen Armee zu beeindrucken. Er versuchte nicht, seine Brüder zu beeindrucken, schon gar nicht die Philister. Er versuchte nicht einmal, Gott zu beeindrucken. David lief ihm entgegen, griff in seine Hirtentasche, holte einen Stein heraus, schleuderte ihn und traf den Philister am Kopf. Der Stein durchschlug die Stirn, Goliath stürzte vornüber zu Boden. Ohne Schwert, nur mit Schleuder und Stein, hatte David ihn besiegt und getötet. Am Ende hört man die Schleuder in der Luft wirbeln, als sie David über Davids Kopf immer mehr in Geschwindigkeit aufnahm. Dann flog ein Stein durch die Luft, es machte Knack und Goliath brach zusammen wie ein nasser Sack. Die verblüfften Philister standen danach nicht wartend herum. Sie sahen, dass ihr Held tot war, nahmen ihre Füße in die Hand und suchten das Weite. David nahm den Kopf Goliaths mit in die Hauptstadt Jerusalem als Beleg für die Öffentlichkeit des Sieges Israels. Aber beachte mal, was er mit den Waffen Goliaths tat. Die Waffen bewahrte er in seinem Zelt auf. Als Souvenir der großen Taten Gottes. Und da lagen jetzt die Waffen neben einer Bärentatze und einem Löwenkopf. Damit er sich erinnern konnte. Dieses Duell der Stellvertreter enthüllte die Wahrheit, die den Armeen beiderseits des Eichentales deutlich wurde. David war der Riese, Goliath war der Zwerg. Errungene Siege haben eine ungeheure Bedeutung. Und die Frage ist, wo bewahrst du die Erinnerung daran auf? Wie schnell gehst du über die Siege hinweg? Du kannst dich mal selbst testen. Versuch dich mal zu erinnern in den letzten 12 Monaten, an 10 Niederlagen und 10 Siege. Was fällt dir leichter? Gott möchte seine Siege nicht verschleudern, wenn er etwas zu Wege bringt, was nur er kann. Dann sagt er damit zu uns, nun vergiss das nie mehr. Vergiss das nicht. In den Zeiten des Alten Testaments veranlasste Gott, dass sein Volk große Steinmale auftürmt. Also das ist natürlich kümmerlich und nur ein Symbol. Zur Erinnerung an verschiedene Siege, die er für sie errang. Sie sollten von allen gesehen werden. Und sie sollten jeden, der vorüberkommt, an das sich erinnern, erinnern. Zum Schluss 4 Beobachtungen zu diesem Ereignis. Einem Riesen gegenüberzustehen ist sehr einschüchternd. Da wollen wir uns nichts vormachen. Wir können auf Davids Mut und Sieg zurücksehen aus der, in der Rückschau und im sicheren Abstand von 3.000. Aber wenn wir uns vorstellen, wie es sich angefühlt haben muss, einem solchen Kerl zu begegnen, dann kann das selbst mit den Augen des Glaubens einschüchternd sein. Und doch, sagte David, mein Gott ist größer als dieser Riese. Dein Gott ist größer als deine Riesen. In die Schlacht zu ziehen, ist eine einsame Sache. Eine 2. Beobachtung. Niemand sonst kann für dich kämpfen. Dein Goliath ist dein Goliath. Jemand anderes könnte sagen, mach dir nichts draus. Na, das bildest du dir ein. Halb so wild. Aber für dich ist es ein Goliath, auch wenn niemand anders ihn als solchen wahrnimmt. Und niemand sonst kann ihn an deiner Stelle bekämpfen. Kein Therapeut, keine Eltern, kein Freund, kein Pastor, kein Ehepartner, niemand. Es ist eine einsame Sache. Aber es macht dich nach und nach erwachsener, reifer. Es ist einsam auf dem Schlachtfeld, aber dort lernst du Gott zu vertrauen. Eine 3. Beobachtung. Gott zu vertrauen ist eine stabilisierende Erfahrung. David brachte Goliath mit dem 1. Stein zur Strecke. Sein Ziel war echt, er hat es nicht verfehlt. Wir können es nicht genau wissen, aber alles scheint darauf hinzuweisen, dass David nicht die Hosen voll hatte, als er in die Schlacht zog. Er war stark durch sein Vertrauen in Gott. Wenn du einen Riesen aus eigener Kraft anzugehen versuchst, die Bibel nennt das im Fleisch, deiner eigenen Fähigkeit und Kraft, ohne Gott, ist es ungemein schwerer bis unmöglich. Aber wenn du genug Zeit auf den Knien im Gespräch mit Gott verbringst, dann wird immer unübersehbarer, dass du anders, siegreicher mit deinen Riesen umgehen kannst. Stück für Stück, nicht auf einmal. Eine 4. Beobachtung. Einen Sieg zu erringen ist ein Ereignis, das es wert ist, sich einzuprägen. Wertschätze die Siege Gottes mit dir. Wir sollen uns an die Siege der Vergangenheit erinnern. Wir sollen die Löwen- und Bärengeschichten weitergeben, so wie David sie erzählt hat. Unsere Siege gegen unsere Riesen. Wie machst du das? Es gibt allerhand Möglichkeiten. Eine meiner Wege, die ich benutze, ist, ein kleines Tagebuch, ein Siegestagebuch zu führen. Ist nicht vollständig, nicht jeden Tag, unregelmäßig, aber das ist eine Art und Weise, wie ich meine Siege versuche, mir einzuprägen und mich an Gott zu erinnern, der größer ist als meine Riesen. Ich weiß nicht, welcher Riese heute versucht, dich einzuschüchtern. Jemand, der mit dir die Wohngemeinschaft teilt, oder eine Corona-bedingte Arbeitslosigkeit, möglicherweise sogar dein Partner fürs Leben. Vielleicht hast du auch eine undefinierbare Angst, was hinter der nächsten Ecke kommen mag, etwas, das dir die Energie aussaugt und deinen Glauben vertrocknen lässt. Du weißt nicht, was jenseits des Tales liegt, aber der Riese ist dennoch da und er jagt dich. Ich möchte mit einem Zitat von Charles R. Swindle enden und danach noch mit uns beten. Und er sagt Folgendes: Gott sagt jetzt zu dir, alles, was ich von dir verlange, ist, dass du 5 Bachkiesel aufsammelst und eine Schleuder des Glaubens in die Hand nimmst. Ich werde dich von dort wegbringen. Du brauchst niemandes Rüstung zu tragen. Vertraue ausschließlich mir. Ich werde dich auskleiden, bis du nichts mehr an dir trägst als Glauben. Und dann werde ich den Sieg zustande bringen, durch den ich verherrlicht werde. Aber was dich betrifft, vertraue mir. Ich bete. Die Schlacht und der Sieg sind dein, Herr. Es ist dein Kampf. Ich verlasse mich vollkommen auf dich. Ich gebe dir all meine Waffen, all meine Fähigkeiten. Und ich stehe vor dir, allein im Vertrauen auf dich. Hilf uns, es nie zu vergessen, Herr. Die Schlacht und der Sieg sind dein, heiliger und allmächtiger Gott. Amen.